Ich habe hier die Novelle Kleider machen Leute von Gottfried Keller aus dem Jahre 1874. Mir gefällt das Buch. Das ist so eine Art Märchen für Erwachsene. Für den Fall, dass Sie es nicht kennen und in der Schule nicht gelesen haben, hier kurz der Inhalt. Ein armer Schneidergeselle mit Namen Strapinski ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und muss auf die Wanderschaft gehen, um eine neue Arbeit zu finden. Weil er Schneider ist, weiß er sich trotz seiner bescheidenen Verhältnisse wirklich gut zu kleiden und er achtet immer auf seine Garderobe und sogar für diese Reise kleidet er sich ausgesucht. Er trägt eine Pelzmütze, einen sogenannten Rahmenmantel, einen gepflegten Bart und er hat Locken. Er macht sich also auf den Weg zum nächstgrößeren Ort, das ist Goldach. Aber es regnet fürchterlich. Aber ein zufällig vorbeikommender Kutscher erbarmt sich seiner und nimmt ihn freundlicherweise in seiner prachtvollen Kutsche mit. In Goldach angekommen, hält die herrschaftliche Kutsche vor dem Gasthaus zur Waage. Keller schreibt, Strapinski steigt aus und dabei blickt er blass und schön und schwermütig zur Erde. Der Wirt lässt sich von diesem Gesamtbild, das sich ihm da bietet, sehr beeindrucken. Alle im Wirtshaus halten Strapinski für einen betuchten, zahlungskräftigen, vor allem aber kultivierten polnischen Grafen mit ausgesuchtem Geschmack. Interessant ist, dass niemand danach fragt, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Strapinski fällt schon auf, dass er im Gasthaus für jemanden gehalten wird, der er gar nicht ist. Er will das eigentlich auch auflösen und aufklären, aber dann trägt der Wirt die wunderbarsten Speisen auf, die sich der Schneider Strapinski natürlich niemals hätte leisten können, die er niemals bestellt hätte. Aber beim Anblick dieser Speisen wird ihm der Mund wässrig, er ist auch sehr hungrig. Er will zwar sagen, dass das alles über seine Verhältnisse geht. Aber er ist dafür zu schwach, vielleicht zu stolz. Er traut sich nicht. Und dann kippt noch die Situation und das Unglück nimmt seinen Lauf. Strapinski denkt, nun wäre ich ein Tor, wenn ich die kommende Schande und Verfolgung ertragen würde, ohne mich dafür satt gegessen zu haben. Er ergibt sich den kulinarischen Genüssen und der zuvorkommenden Ansprache und Bedienung. Und dann kommen noch andere Bürger ins Lokal, die im Ort eine gewisse Stellung haben. Mit denen kommt er ins Gespräch. Er spielt mit ihnen Karten und gewinnt sogar. Das ist für ihn eine weitere Gelegenheit, größeres Unglück abzuwenden. Aber er nutzt sie nicht. Eigentlich will er die Rechnung mit dem Gewinn bezahlen, aber dazu kommt es nicht. Strapinski fürchtet sich etwas, will lieber das Weite suchen. Er will raus aus der Situation und trifft draußen zufällig auf einen Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen. Und von Nettchen fühlt sich der Schneider Strapinski nun sehr angezogen. Wieder könnte er die Sache aufklären, aber er belässt es dabei, für alle anderen der polnische Graf zu sein. Diesmal, um Nettchen zu beeindrucken. Und um irgendwie ihrem Vater und der Gesellschaft dort zu zeigen, dass er dazugehört. Die Neigung des Schneiders Strapinski, Fehler nicht zu korrigieren und Missverständnisse nicht zu klären, also zumindest indirekt weiter zu investieren, darin könnte man auch eine Verlusteskalation erkennen. Verluste, weil man in der Zukunft Schäden kommen sieht, Eskalation, weil kleine Fehler aneinandergereiht und aufeinander aufbauend sich wechselseitig verstärken und weil das so entstehende Fundament die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass noch weitere und folgenschwerere Fehler hinzukommen. So gesehen wird die Geschichte von Gottfried Keller von der Idee der Verlusteskalation getragen. Natürlich ist da zugleich das Motiv der Hochstapelei zu finden. Also eine Person stellt sich anders dar, als sie ist, um sich Vorteile zu verschaffen. Aus meiner Sicht wird dieses Motiv aber nur gestreift. Denn wie ist er da hineingeraten? jedenfalls zunächst nicht mit der Absicht, andere zu täuschen und zu betrügen. Das ist gar nicht sein Motiv. Das will er eigentlich nicht. Und trotzdem geht es im Kern um eine Verwechslung. Er versäumt die Sache aufzuklären, weil er zu schüchtern dafür ist. Es ist ihm peinlich. Er gibt sich auch an keiner Stelle selbst als Graf aus. Trotzdem sieht man ihm als Leser quasi dabei zu, sich immer tiefer in sein Unglück zu stürzen. Der Gottfried Keller hat Kleidermachen Leute so konstruiert, dass dem Leser klar wird, je weiter Strapinski in der Geschichte fortschreitet, also je mehr Handlungen, auch Unterlassungen er zu verantworten hat, die die Legende unterstützen, er sei ein polnischer Graf, desto größer werden wohl auch seine zukünftigen Probleme sein. Die Novelle ist deshalb amüsant, aber nicht, weil der Leser sich am fortschreitenden Unglück des armen Schneiders Strapinskis erfreut. Das glaube ich nicht, sondern weil uns Gottfried Keller die Unzulänglichkeiten der Menschen vorführt. Wir sind amüsiert über uns selbst. Vielleicht, weil das, was da passiert, alles so ähnlich auch in der Lebenswirklichkeit vorkommt und wir uns das gut vorstellen können. Da gibt es also auch viele Parallelen zur Geschäftswelt. Denken Sie zum Beispiel an irgendein Projekt oder Geschäft, für das Sie verantwortlich sind. Die Mittel sind dafür verfügbar geworden, Personal, Geld, irgendwelche Ressourcen. Aber nehmen wir an, das war nicht leicht. Sie haben einige Leute lange und intensiv davon überzeugen müssen. Vielleicht war dann auch die Planung eine Herausforderung mit viel Arbeit. Und deshalb hat auch Ihr Privatleben darunter gelitten. Nehmen wir weiter an, das Projekt verläuft nun nicht ganz so erfolgreich, wie erhofft. Was sagen und denken wohl alle, die von Ihnen für das Projekt gewonnen werden mussten, wenn Sie das nun erfahren? Was sagt ein Vorgesetzter? Was sagt Ihr Partner oder Ihre Partnerin, wenn sich herausstellt, dass die früheren Entbehrungen im Privatleben jedenfalls bis jetzt ohne Nutzen an anderer Stelle waren? Können Sie jetzt sagen, Quatsch? Es ist ja am Anfang oft so, dass die Dinge noch nicht so gut funktionieren. In einem oder in zwei Jahren wird sich der Erfolg doch bestimmt umso deutlicher zeigen. Schließlich sind Sie gründlich und haben für das Projekt alles im Detail durchdacht. Sie haben viel Energie und Zeit investiert und außerdem sind Sie ja auch noch erfahren. Also machen Sie weiter. Wie der Schneider Strapinski. Strapinski trifft Entscheidungen, die sich eher an seiner Vergangenheit orientieren als an seiner Zukunft. Jedenfalls werden sie von der Vergangenheit stark beeinflusst. Er verhält sich eher irrational, weil er weiter durch das Gewährenlassen, manchmal nur indirekt, auch selbst investiert in eine Legende. Und höchstwahrscheinlich muss er sich doch sowieso daraus zurückziehen. Je weiter er den Dingen seinen Lauf lässt, desto größer wird der Schaden sein, den er davontragen wird. Strapinski weiß das, er macht es aber trotzdem. Trotzdem lässt er es geschehen. Jedenfalls unternimmt er nichts aktiv, um das zu beenden. Man könnte sagen, es ist in dieser Novelle wie manchmal auch im echten Leben. Einschließlich der Ängste, die sich dann beim Schneiderlein unweigerlich einstellen und die von Gottfried Keller wirklich schön beschrieben werden. Damit geht es dem Schneider Strapinski wie einer Führungskraft, die sich in einem Investitionspfad gefangen sieht. Beide dürften Angst haben, beide decken ihre trüben Gedanken aber ab. Und um sich davon etwas zu entlasten, setzen sie Rechtfertigungshilfen ein. Und so suchen und finden sie schließlich auch gute Gründe, um bei der Sache zu bleiben, um weiter zu investieren und nicht auszusteigen. Und speziell im Fall von Strapinski, das Missverständnis nicht aufzuklären und sich den folgenden Ereignissen zu ergeben, obwohl die Wahrheit günstiger wäre. Was könnte ich hier tun, werde ich dann von Führungskräften in Coaching-Sitzungen gefragt. Und diese Frage Um diese Frage zu besprechen, muss ich mir den Einzelfall genauer ansehen. Und über den Einzelfall kann ich hier nicht berichten. Aber allgemein lässt sich sagen, die Tatsache, dass jemand andere für seine Sache erst aufwendig gewinnen muss, das bezeichnet man gerne mit einem sogenannten hohen Entscheidungswiderstand. Wenn der einmal durchbrochen wurde, dann wäre der Glaubwürdigkeitsverlust bei dem anderen groß, wenn das Projekt dann später doch nicht gelingt. Das will man natürlich vermeiden. Die Menschen wollen vernünftig und rational sein. Danach streben sie. Und das ist ein Anspruch, den sie in der Regel auch an sich selbst haben. Dieser Anspruch gilt oft auch für vergangene Handlungen und sogar dann, wenn sie sich in der Gegenwart als fehlerhaft herausstellen. Diese interne Rechtfertigung hilft ihnen dabei, ihr positives Selbstbild zu erhalten. Und das ist wichtig. Praktisch kann das dann schnell dazu führen, dass jemand lieber an seiner ursprünglichen Entscheidung festhält, als sich davon zu distanzieren. Dazu kommt dann häufig noch ein externer Rechtfertigungsdruck. Unsere Handlungen sollen auch vor unserer Chefin, vor unserem Chef, vor unseren Mitarbeitern und so weiter sachlich, vernünftig, rational erscheinen. Wenn die Dinge nicht so gut laufen, dann sammeln wir womöglich immer mehr Argumente, um das, was bislang passiert ist, zu rechtfertigen und dessen Wert fortzuführen, zu demonstrieren regelrecht. Es geht dann vor allem darum, vor den anderen nicht wie ein Trottel dazustehen, sondern als jemand, der weiß, wo es lang geht. Wir müssen ja unseren Rollenerwartungen entsprechen. Dieser externe Rechtfertigungsdruck ist wahrscheinlich noch stärker als der interne Rechtfertigungsdruck. Aber natürlich ergänzen sich beide zu einer sehr großen Kraft. Negatives Feedback zum Beispiel verstärkt die Verlusteskalation dann manchmal noch weiter. So schlecht wird man doch wohl nicht gewesen sein. Das Gefühl, nicht gut gearbeitet zu haben, ist verständlicherweise etwas unangenehm und es ist menschlich, dem ausweichen zu wollen. Vielleicht ist man dann auch nicht offen für Verbesserungsvorschläge und hält lieber an der fehlerhaften Haltung fest. Vielleicht versucht man erneut, die Kritiker zu überzeugen. Besondere Situationen, wie zum Beispiel der drohende Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Bewährungsprobe für höhere Sprossen auf der Karriereleiter, können ebenfalls zur Verlusteskalation beitragen. In jedem Fall wollen wir dann gute Arbeit leisten. Aber eine drohende negative Konsequenz beeinflusst dann auch die Risikoneigung der Leute. Wenn ein Verlust droht und man ihn nicht akzeptieren will, helfen ja vielleicht weitere Investitionen, um den Schaden doch noch abwenden zu können. Könnte das vielleicht sein? Und solche Faktoren in der Kombination sind wirklich ideale Voraussetzungen für das, was man eigentlich gar nicht will, nämlich eine Eskalation der Verluste oder Nachteile. Im Coaching frage ich dann, was man tun könnte oder hätte tun können, um das zu vermeiden. Wir kommen dann zum Beispiel darauf, Sollbruchstellen einzurichten und es leichter zu machen, bei unglücklichen Entwicklungen diese auch ansprechen zu können. Das betrifft dann die Kultur der Organisation. Also, was verstehen Sie unter Fehlerkultur? So eine Sollbruchstelle oder besser ein Abbruchkriterium könnte auch ein Zeitrahmen sein oder eine bestimmte Geldmenge oder irgendwelche sinnvollen Ereignisse, die die Beendigung eines geschäftlichen Vorhabens nach sich ziehen. Und in Gruppen gibt es das Phänomen der Verlusteskalation natürlich auch. Je größer der Aufwand ist oder war für die Gruppe, sich zu einer Entscheidung durchzuringen, desto eher will die Gruppe auch daran festhalten. Allerdings ist bekannt, und das ist wirklich eine große Stärke von Gruppen, es fällt ihnen leichter als einzelnen Verantwortlichen, wirksam gegen die Verlusteskalation zu handeln. Es ist eben die Gruppe, die die Folgen tragen muss. Und während diese Folgen aus Sicht von Individuen negativ sind, werden die negativen Effekte sozusagen als Gewicht auf viele Schultern verteilt. Im Coaching frage ich dann manchmal, ob die Stakeholder einer geschäftlichen Maßnahme über die Gefahren einer Verlusteskalation aufgeklärt worden sind. erstaunlich oft wird mir dann gesagt, dass man diese Sichtweise gar nicht eingenommen hat. Dass allein der Gedanke daran schlicht unbeliebt gewesen wäre und dass doch alle immer nur von ihren Erfolgen reden und man irgendwelche negativen Szenarien ja nie will, weil sie doch die Stimmung beeinträchtigen. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Natürlich können in jedem Projekt, auch wenn nur ein Schuss Komplexität dazukommt, Fehler oder unvorhergesehene Dinge passieren, auf die man nicht eingerichtet ist. Manchmal frage ich meinen Klienten, woran merken sie, dass sie erfolgreich sind? Die Frage wird meist mühelos beantwortet, aber nach meiner Erfahrung werden Risikofaktoren eher ausgeblendet. Dann frage ich nach Ereignissen, die zum Abbruch führen können. Eigentlich nichts, höre ich dann. Jedenfalls sind die Vorstellungen dazu oft unklar. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Führungskräfte, mit denen ich spreche, mir sagen, dass sie sich nur die Ergebnisse ansehen und gar nicht so sehr daran interessiert sind, zu erfahren, wie die zustande kommen, weil sie die Details nicht kennen, nicht kennen wollen oder weil sie die Zeit dafür nicht haben. Aber man muss natürlich sehen, dass der zugrunde liegende Prozess die Qualität des Ergebnisses mitbestimmt. Gerade Verlusteskalation kann wirksam gehandhabt werden, wenn die Konzentration der Führungskräfte auch der Projektleitung auf dem Prozess liegt. Gute Prozesse vereinfachen gute Ergebnisse. Und wenn es noch keinen Prozess gibt oder der noch nicht abschließend definiert ist, dann frage ich danach, wie jemand methodisch vorgegangen ist oder vorgehen will, um auf den Prozess zu kommen. Erstaunlich, dass auch Antworten darauf häufig nur zögerlich kommen. Wer keine Klarheit gewonnen hat zur Methode, der belässt es irgendwelchen Kräften, wie ein Transformationsprozess entsteht. Und auf diese Risikoposition kann man wirklich gut verzichten. Aber das ist wirklich eine Grenze, die ich immer wieder mitbekomme. Ich erkläre mir das so, dass man dafür vielleicht auch ausgebildet sein muss, um das zu können. Wer dafür nicht ausgebildet wurde, dem fällt es möglicherweise schwerer. Wer sich die Frage nach der Methode gar nicht stellt, der sieht vielleicht auch gar nicht, dass ihm da etwas fehlt. Wenn mein Klient Führungskraft ist, dann versteht er oder sie, dass Widerstand gegen eine Entscheidung möglichst nicht mit Macht aus dem Weg geräumt werden sollte. Trotzdem wird Widerstand eher als unangenehm, als Last und Quertreiben eingeordnet. Widerstand hat aber doch eigentlich die Funktion, die Verlusteskalation zu reduzieren. Ich finde, es lohnt sich darum, die Gruppe mit solchem Widerstand zu konfrontieren. Der Auftrag wäre dann, darauf einzugehen und sich an dem Widerstand zu reiben, für den Erkenntnisgewinn. Letztlich kann die Gruppe entlang des Widerstandes Ideen und Optionen entwickeln, die das ganze Vorhaben schützen. Also sind Kritiker im Dissens wichtig, um darum zu würdigen. Und wenn sich alle einig sind, wie in der Novelle von Gottfried Keller, dann ist auch schon klar, woran es fehlt und warum es zur Verlusteskalation kommt. Und was man machen müsste, ich frage auch meine Klienten, was helfen würde oder geholfen hätte, um den Verlust zu reduzieren. Oft ist es ein Kritiker, der fehlt oder gefehlt hat. Wenn sich also in einer Gruppe zu einem wichtigen Thema keine Kritik zeigt, dann sollte man wirklich jemandem die Rolle des Advocatus Diaboli zuweisen. Jedenfalls muss sich jemand Argumente überlegen, die gegen den Erfolg sprechen. Und das ist genau ein wichtiger Gegenstand der Führung, das beste Argument zu suchen, Ausgleich zu finden zwischen Individuen und Gemeinschaft, zwischen Effizienz und Resilienz, zwischen Macht und Werten. Aus meiner Sicht bedeutet Führung, nach Gleichgewichten zu streben. Führungskräften auf Augenhöhe passiert es wahrscheinlich nicht, dass sie in den Strudel der Verlusteskalation geraten. Gute Führung ist letztlich eine Ressource der Gruppe. Sie verhindert Verlusteskalation, vermeidet Angst und schafft letztlich Wohlbefinden bei Einzelnen. Und das schließt die Führungskräfte natürlich ein. Wenn Sie das Werk von Gottfried Keller irgendwann mal gelesen haben, dann wissen Sie, dass unser Schneidergeselle es aus eigener Kraft nicht schafft, dem Mechanismus der Verlusteskalation zu entkommen. Er steckt viel zu tief drin und sorgt sich immens. Und dazu kam es auch, weil fast alle um ihn herum sich einfach zu gerne täuschen lassen. Und als es zur Demaskierung kommt, lassen ihn alle fallen. Aber Nettchen, die Tochter des Amtsrates, hält zu ihm. Immerhin. Daran kann man vielleicht erkennen, dass diese Novelle schon fast eine kleine Gesellschaftskritik enthält. Denn alle, die den Schneider Strapinski für einen polnischen Grafen halten, wollen auf die eine oder andere Weise von ihm profitieren. Aber bei Nettchen ist das anders. Nettchen liebt ihn. Und Liebesbeziehungen wollen wir ja nun nicht auch noch ökonomisieren, nicht wahr?